Hallo und herzlich willkommen zum Podcast Das kleine G der Universität Wittenherdecke. Ich bin Martin Rützler und begrüße Sie zur nullten Folge des DKG-Podcasts mit Gedanken und Geschichten rund um das kleine G an der UWH. Jetzt habe ich gerade gezögert bei der Aufzählung der Folgennummer, denn diese Folge wird aufgenommen als vierte Folge in der Reihenfolge, aber sie ist thematisch das, was man üblicherweise eine Nullfolge nennt, sondern nämlich sie soll beschreiben, wozu dieser Podcast eigentlich taugt. Das haben wir ja bisher nicht getan, wir sind ja eigentlich mitten reingesprungen, weil das Thema Weltraumforschung mit Paula Beck so interessant war, haben wir gar nicht weiter abgewartet, sind reingesprungen, aber das wollen wir nachholen. Und wenn ich immer von wir spreche, dann möchte ich herzlich begrüßen als Gesprächspartner zu dieser Nullfolge Herrn Erik Alexander Hoffmann, Dr. Erik Alexander Hoffmann, um so viel Zeit auch zu investieren. Herr Hoffmann ist Leiter der Abteilung Kommunikation, Hochschulsprecher. Das ist ja bei der UWH immer so ein klein bisschen mit den Begrifflichkeiten nicht ganz so deutlich. Pressechef könnte man vielleicht auch sagen.
Kommunikationschef, ja.
Wie bezeichnen Sie sich selbst?
Leiter für Geschwätz.
Okay.
Nein, ganz unterschiedlich. Kommt immer auf die Kontexte an, aber Hochschulsprecher und Leiter Kommunikation trifft schon ganz gut.
Mhm. Sie haben also den Doktorgrad, wie das aus Ihrem Namen hervorgeht. Sie sind was für ein Doktor?
Ich bin ein Doktor der Theaterwissenschaft.
Ja, das lässt mich erstmal ein bisschen schweigen. Doktor der Theaterwissenschaft klingt total spannend. Ich habe auch 10 Jahre selber Amateurtheater gemacht, von daher habe ich da ein kleines bisschen einen Draht dazu, obwohl ich glaube, diese Wissenschaft, der wissenschaftliche Ansatz von Theater, der ist dann nochmal ein ganz, ganz anderer als das, was so die Amateure da mit ihrem ich fühle mich mal in die Situation rein da veranstalten. Ja, wir wollen also reden über den Podcast Das kleine G. Wo kommt das her? Was soll das eigentlich sein? Was ist das kleine G? Und all das, was uns so in den Sinn kommt. Aber auch diesmal würde ich gerne die Gelegenheit nutzen und die Frage zunächst mal stellen. Herr Hoffmann, wie sind Sie eigentlich zu diesem Haus gekommen, zu dieser Universität? Sie sind seit, haben wir gerade gesagt, September 2009 hier. Das sind jetzt gut 2 Jahre, etwas mehr als 2 Jahre. Wie sind Sie hingekommen? Was hat Sie gerufen? Was hatten Sie für ein Bild von der Uni, bevor Sie hier waren? Und wie ist es geworden, seitdem Sie hier sind?
Naja, ich bin ja ein Kind des Ruhrgebiets. Ich bin in Bochum geboren und in Bochum auch zur Uni gegangen. Von daher war jetzt die Universität Wittenherdecke für mich durchaus ein Begriff. Es gibt noch so eine persönliche Verbindung hier auch zu der Universität. Ich bin mehrere Monate mit meiner Oma damals noch immer regelmäßig zur Zahnklinik gefahren. Die hatte so einen Krebstumor im Kiefer und der ist operiert worden. Und da brauchte sie einen Obturator und der ist ihr hier immer eingesetzt worden, sodass ich die Räumlichkeiten auch vor Ort aus persönlicher Erfahrung kannte. Ja, und dann ist es wie häufig so im Leben eine Verknüpfung von glücklichen und unglücklichen Zufällen, dass man dann doch auch wieder zu seinen Wurzeln so zurückkehrt. Ich bin von Bochum ausgehend, habe ich eine kleine Odyssee durch Deutschland gestartet, über Köln, Hamburg, Friedrichshafen an der Zeppelin University und von da aus von den Oberschwaben wieder zurück zu den Ruhrgebietsmenschen. Und so hat sich dann der Kreis wieder geschlossen. Ich habe die Universität Wittenherdecke quasi immer so auch aus dem Augenwinkel beobachtet, natürlich nicht zuletzt, als ich dann in Friedrichshafen an der Zeppelin University war, die ja doch gewisse Ähnlichkeiten auch zu unserer Einrichtung hier in Witten aufweist. Und als es dann die Möglichkeit gab, hier diesen Bereich Kommunikation, Marketing, Fundraising, Alumni gehörte an der Anfangszeit auch noch mit zu meinem Aufgabenportfolio, das wieder mit aufzubauen, war das natürlich eine große Herausforderung für mich. Es war jetzt so, als ich hier angefangen habe, quasi war die Universität, sag mal so aus dem Allergröbsten, vielleicht auch schon raus, aber steckte immer noch mitten in der Restrukturierung. Ich kann mich erinnern, in meinem Vorstellungsgespräch habe ich natürlich auch gefragt, wie sicher ist denn die Universität und wie finanziell stabil ist es? Und da hieß es dann, ja, alles ist okay, so alles ist auf einem guten Weg. Und direkt an meinem ersten Arbeitstag es war so am 16. September 2009, mitten in eine Diskussion reingeplatzt mit Studierendengesellschaft, wo es um die Höhe der Studienbeiträge ging und so weiter. Und die Aussage war, alles ganz heikel. Und so wie es jetzt aussieht, können wir die Gehälter für 2009 im September schon nicht zahlen. Und das war sozusagen mein erster Arbeitstag. Und ich dachte, na gut, also sicher ist dann doch ein sehr relativer Begriff. Naja, und wenn ich jetzt quasi auch an diese Startphase zurückdenke, diese ganzen Turbulenzen, die es damals noch gab, dann ist das jetzt, also knapp 3 Jahre später, doch eine ganz grundsätzlich veränderte Situation mit einer größeren Stabilität, einer größeren Kontinuität. Restrukturierungsprozess ist mittlerweile sehr weit fortgeschritten. Wissenschaftliche Anerkennung der Uni ist wieder da, dank Herrn Anders auch. Die finanzielle Grundlage ist wieder sehr stabil. Also es hat sehr viel Kraft gekostet, glaube ich, für alle in dieser Zeit hier an der Universität. Aber ich denke, jetzt so nach 3 Jahren kann man auch sagen, dass sich die Anstrengung doch auch gelohnt hat.
Aber jetzt mal aus der ganz persönlichen Perspektive betrachtet, wenn ich irgendwo hinkomme und sage, guten Tag, ich würde gerne bei Ihnen arbeiten und mir wird im Prinzip schon relativ, also zumindest innerhalb der 6 Monate, die man so Probezeit nennt, bekommt man mit, hier werden die Gehälter nicht, vielleicht mal nicht bezahlt oder ein paar Tage später oder so. Ist das dann nicht eher so ein Moment, dass man sagt, oh, falsche Wahl, ich gehe lieber woanders hin? Was hat Sie dann gehalten?
Das ist wahrscheinlich eine Frage der Risikoaffinität und der Abenteuerlust, die dann damit zusammenhängt. Ich fand halt die Aufgabe sehr spannend und wir haben die Gehälter ja gezahlt, wie auch in den folgenden Monaten die Gehälter immer gezahlt wurden. Auch das ist ja ein Verdienst von Herrn Anders letzten Endes, der dafür gesorgt hat, dass das möglich wurde. Bei allen Schwierigkeiten. Ich weiß auch, dass manche Rechnungen dann von Dienstleistern sehr verspätet bezahlt wurden, sodass die Dienstleister bei mir auch immer angerufen haben, gefragt haben, wie sieht's aus und so. Ja, das ist, wenn man Kommunikation...
Ja, da klingelt ein Handy, das ist nicht weiter tragisch. Das klingelt jetzt einfach mal zwischendurch. Das nehmen wir so hin.
Ich muss auch gucken, wenn es der Chef ist, muss ich natürlich drangehen.
Ja, natürlich, das ist klar. Mal 3, 2, 1. Ist das?
Ist Frau May, also ist, was soll ich sagen, ist meine eigentliche Chefin.
Oh!
Aber da rufe ich dann später nochmal zurück.
Klar. Also ist diese Stunde gerettet, alles klar. Risikoaffinität, sagten Sie gerade, und dass dann letztendlich doch alles immer bezahlt worden ist. Ja. Das hat ja wirklich zumindest, ich habe das am Ende 2008 miterlebt, wie hier plötzlich alles auf der Kippe gestanden hat. Das sah nun wirklich eine ganze Zeit lang nicht mehr so aus und es war... Selbst für die hartgesottensten Veteraner schwer an ein weiteres Überleben zu glauben und es hat dann trotzdem funktioniert. Ich glaube ja immer, der Wittner Geist hält hier irgendwie seine Hand drüber, wie auch immer er aussehen mag, ob er jetzt anthroposophisch orientiert ist oder nicht, das weiß man nicht. Sie sind risikofreudig, meinen Sie?
Ja.
Merkt man das auch in Ihren Freizeitaktivitäten? Machen Sie auch sowas wie Klettern?
Ja, das nicht. Also Freizeitaktivitäten hatte ich, bevor ich in Witten angefangen habe, gab sie tatsächlich. Und da habe ich dann auch schon so Sachen gemacht wie Mountainbike und Downhill und so. Aber nach den letzten doch auch schweren Stürzen habe ich dann mit Rücksicht auf mein Alter dann Abstand genommen. Mit dem Alter kommt dann doch auch die Vernunft so ein bisschen.
Mhm. Ja, und dann kommen dann eher so gemäßigte Freizeitaktivitäten wie Weihnachtskekse backen dazu.
Zum Beispiel Mohnstollen nach Omas Rezept und
ja,
so.
Ja, tolle Bilder bei Facebook. Ich habe es mir angeschaut.
Das schmeckt auch gut. Ich habe viel Lob bekommen von Freunden, die daran teilhaben durften.
Ja, so schaffen Sie es also an Ihrem Leben sozusagen, die Öffentlichkeit teilnehmen zu lassen. Auf gleiche Art und Weise gelingt das dann auch mit der Organisation, also mit dem professionellen Ansatz. Hilft es denn oder schadet es, dass man vorher Theaterwissenschaft gemacht hat?
Ich glaube weder noch. Also es hilft, also vielleicht ein bisschen, weil man natürlich immer, auch als Theatermensch, immer mit Performativität, sage ich mal, zu tun hat, mit unterschiedlichen Rollen, in die man sich hineindenken muss und auch kontextabhängig agieren muss. So, und ich denke, da ist so eine Ausbildung Theaterwissenschaft hilfreich. Ich habe mich in meinem Studium sehr, sehr viel mit antiker Rhetorik beschäftigt, weil so eine Frage, die ich immer so gestellt habe an der Universität, als ich mein Habilitationsprojekt noch verfolgt habe, war, wie ist quasi die Schauspielkunst überhaupt entstanden? Die entsteht so im 18. Jahrhundert, gibt es plötzlich so Diskurse über Schauspielkunst. So, und Lessing ist dann einer der Ersten, der das auch verschriftlicht, aber die fällt, man hat so den Eindruck, ein bisschen wie vom Himmel. So, die gibt es vorher nicht, es gibt keine Diskurse und keine Regeln dazu. Und ich habe mich die Frage gestellt, wie kann das sein, wo kommt das eigentlich her? Und habe mich dann so reingekniet in diese Texte und konnte feststellen, die haben eigentlich alle einen Ursprung in der Rhetorik. Da geht es immer da, also der Redner. Davon ist das quasi abgeleitet worden. Die Rhetorik hat dann verschiedene Zwischenschritte genommen, also über den juristischen Bereich, natürlich ein zentraler Bereich, über den religiösen Bereich, wo es auch immer um Wirkung geht, bis hin dann auch im 18. Jahrhundert, dann im Zeitalter der Säkularisierung, wo das Eingang findet in die Theater und da so eine Grundlage geschaffen wird. Und wenn man sich die Rhetorik anguckt und das nicht so flach nimmt, wie das dann heute in vielen Rhetorikhandbüchern dann zu lesen ist, dann ist das ein sehr differenziertes, ein sehr raffiniertes Kenntnis über situativ angemessenes Verhalten. Es geht immer um die Kategorie der Angemessenheit. Und ich denke so, auch in der Kommunikation, sei es mit unterschiedlichen Zielgruppen, mit Studierenden, mit Freunden und Fördern, mit Alumni, mit Mitarbeitern, geht es immer in den Gesprächen auch um die Kategorie der Angemessenheit. Und da würde ich sagen, hat mich quasi mein Studium, meine Forschung im Bereich der Theaterwissenschaft, hat zumindest nicht geschadet, will ich mal sagen.
Jetzt habe ich nur ganz spontan eine Nachfrage. Haben denn nicht die alten Griechen auch schon mit Theater zu tun gehabt? Das ist doch nicht im 18. Jahrhundert entstanden. Oder ist es die Theaterkunst, die man als solche definiert? Also früher war es eine andere Form des Theaters.
Ja, das ist immer so die Schwierigkeit, mit der hatte ich auch mit meinen Studierenden zu kämpfen im Grundkurs Theaterwissenschaft, wo ich sehr lange die Einführung auch gemacht habe. Es ist richtig und es ist gleichzeitig falsch. Also wenn man quasi von heute aus, von der Moderne, wo man weiß, es gibt Theater, es gibt Kunst und die ist auch autonom und die hat bestimmte Formen, die man kennt, von da aus zurückguckt in die Vergangenheit, dann wird man sicherlich an vielen Stellen Dinge sehen und entdecken, von denen man vermutet, dass die eine Ähnlichkeit haben mit dem, wie wir das kennen. Wenn man quasi aus der Zeit selbst herausguckt und mal versucht, die Perspektive der Zeit einzunehmen und versucht, das aus der Zeit heraus zu rekonstruieren, dann wird man feststellen, dass das, was für die Griechen Theater war, etwas völlig anderes war, als das, was es für uns war. Also die Einbindung in die Polis zum Beispiel ist ein ganz anderer Punkt. Die Beteiligung der Bürger an Theater ist eine ganz andere. Und natürlich der religiöse Kontext, in dem das Ganze stattfindet. Die Weltordnung, die damals von den Griechen gedacht wurde, ist eine völlig andere. Klar, also alles, vieles verdanken wir den Griechen. Also auch Demokratie und so, klar. Nur auch Demokratie ist bei den Griechen damals etwas völlig anderes gewesen, als wir uns das heute denken, aber dennoch geht klar, modernes Theater, moderne Demokratie, vielleicht auch moderne Liebesvorstellungen gehen durchaus auf die Griechen zurück, obwohl gleichzeitig die Griechen das in der Form, wie wir das heute haben, nicht kannten.
Jetzt liegt natürlich auf der Hand, haben wir auch von den Griechen das Wirtschaften gelernt, aber die Frage lassen wir lieber unbeantwortet.
Das ist der Oikos, der Haushalt.
Ja.
Zumindest begrifflich geht es auf die Griechen auch zurück.
Ja, viele gute Eigenschaften sind ja auch im Laufe der Zeit leider wieder verloren gegangen. Also wir haben ja auch schon wieder was vergessen.
Was zum Beispiel?
Ich hörte zum Beispiel vor kurzem noch, dass im Mittelalter die Kanalisation erfunden worden sei, was gar nicht stimmt, weil die alten Ägypter sowas auch schon hatten. Also da gab es mal etwas, was zur Hygiene, zur gesellschaftlichen Hygiene beigetragen hat, dann ist es in Vergessenheit geraten und dann ist es im Mittelalter wieder erfunden worden, angeblich. Und ich denke, auch was Mathematik angeht oder andere, also so abstrakte Wissenschaften, dass frühere Kulturen schon einen Zustand erreicht hatten, den wir vielleicht im Moment nicht haben oder vielleicht erst wieder hinfinden. Oder auch eine Frage des Miteinanders. Also was bedeutet gesellschaftlicher Umgang eigentlich miteinander? Ist es wirklich das, was wir also zurzeit leben? So dieser soziale Kapitalismus, jeder sorgt so für sich selber, versucht irgendwie Gewinnmaximierung zu betreiben, auch unternehmerisch. Ist das, was eine Gesellschaft vorantreibt oder ist es vielleicht was anderes? Da hat es ja in der Vergangenheit auch verschiedene Experimente gegeben, reale und weniger reale und auch gescheiterte und nicht so gescheiterte. Und ich denke, da gibt es...
Und gescheite und nicht so gescheite.
Und auch nicht so gescheite. Ne? Das ist so ein allgemeiner Blick, den ich habe, gar nicht so sehr speziell jetzt auf die Griechen bezogen. Das liegt natürlich mit der Euro-Krise jetzt so ein bisschen auf der Hirnrinde sozusagen, dass man sagt, ah, guck, die von denen haben wir jetzt das Rechnen gelernt, ja, dann gute Nacht Deutschland. Gemein sollte man vielleicht nicht sein, dass man den Zustand, der jetzt existiert, mit den, sagen wir mal, den alten Werten in Verbindung bringt. Also da gibt es sicherlich noch einen deutlichen Unterschied. Das, was unsere Väter und Mütter des Grundgesetzes formuliert haben, ist ja heute in Deutschland auch schon teilweise nicht mehr gelebte Realität. Also da ist ja auch eine Entwicklung, zum Guten oder Schlechten, das muss sich halt diskutieren lassen. Womit ich jetzt natürlich ein bisschen kämpfe, ist, ich mache hier einen Podcast, der sich im Wesentlichen auf Sprache basiert, auf Audio. Ich sitze einem Theaterwissenschaftler gegenüber, der sich mit der Sprache als Kommunikation auseinandergesetzt hat. Der sagt, es ist auch wichtig, in welchem Kontext Sprache passiert, das heißt also zielgruppenorientiert, wenn man so will. Mhm. Ich habe nicht ihren Hintergrund, ich kann einfach nur drauf losplaudern und ich habe noch nicht mal eine klare Zielgruppe, die ich anspreche, sondern es könnten im Prinzip von dem 16-jährigen oder 14-jährigen Schüler, der sich überlegt, ach, Witten könnte ich vielleicht irgendwann mal studieren, bis zur 85-jährigen Person, die überlegt, wen setze ich denn als meinen Erben ein? Ich könnte meine Erbe ja der UWH verschreiben. Kann das im Prinzip jeder sein? Mhm. Also es kann der akademisch Gebildete sein, der mit dem Begriff, den Sie gerade genannt haben, was Ihre Großmutter an der Zahnklinik bekommen hat, diesen was war das für ein Ding?
Obturator,
der sofort weiß, was das ist. Oder einer, der keine Ahnung hat, was das ist, so wie ich. Können Sie das kurz erklären nochmal, was das ist?
Naja, das muss man sich vorstellen, also wenn quasi der gesamte Oberkiefer weg ist, dann braucht man halt eine Abdeckung, damit weder Speisen noch Essen nach oben rutschen, sondern es abgedichtet ist und damit man auch sprechen kann, damit es einen Resonanzraum gibt.
Ah, ja.
Also ohne Obturator konnte meine Großmutter weder sprechen noch trinken, also nichts.
Also eine Prothese im Mund,
ist eine größere Prothese, genau.
Da kann man sich ja was drunter vorstellen.
Und Herr Dr. Busse hat das gemacht.
Ah, der ja heute auch immer noch da ist, zwischenzeitlich Chef der Klinik gewesen, ich sage es jetzt noch immer, da ändern sich die Zustände ja auch gelegentlich, also ich habe ihn als Chef der Zahnklinik kennengelernt. Mhm. Toll, und die Großmutter hat sich wohl gefühlt.
Sie hat mehrere vorher ausprobiert und war dann sehr glücklich hier zu sein.
Ja. Das ist schön, ich bin auch selber Patient der Zahnklinik gewesen, ich habe meine Weisheitszähne hier gelassen, Dr. Jakowski, Oberarzt oder Professor Jakowski inzwischen, hat sich daran gewagt und das auch prima gemacht. So, genug der Krankengeschichten. ich wollte eigentlich den Bogen kriegen zu dem, was wir hier tun, nämlich ein Podcast.
Und Zielgruppen.
Und Zielgruppen. Aber fangen wir vielleicht erstmal an, was soll das eigentlich? Ich habe den Herrn Dr. Hoffmann eines Tages damit überfallen, dass ich zu ihm gekommen bin und habe gesagt, ich habe da eine Idee. Könnte man nicht einen Podcast machen mit und über die Uni Witten-Herdecke. Der Hintergrund ist, dass ich persönlich schon eine ganze Weile radioaffin bin, möchte also gerne irgendwie so und habe Spaß daran, solche Sachen zu hören, aber auch zu machen. Schleppe diese Idee schon also längere Zeit mit mir rum. Ich habe hier auf meinem kleinen Laptop mal eben aufgerufen, eine private Homepage. Da habe ich im Jahr 2007 schon Ideenskizzen entwickelt, was man überhaupt so machen kann. Das nennt sich hier die UWH und die Menschen. Habe einen Gustav Schmidt aus dem Bibliotheksbereich erfunden und der gibt aus ganz persönlicher Sicht Einblicke in seine Erfahrung mit der UWH. Das ist alles Fake, das gibt es überhaupt nicht, aber die Idee war schon da, also mindestens mal 2007.
Also Sie haben auch vorher ein bisschen Theater gemacht.
Ich habe Amateurtheater gemacht in Herdecke am Theater am Stiftsplatz unter Frau Plümer. Eine tolle Erfahrung, die ich da erleben konnte. Ja genau, also die sich ausdrücken oder andere teilhaben lassen an Ideen und Gedanken, das hat mich schon beeindruckt. Aber speziell auch Radio. Habe dann schon auch zur Jahrtausendwende habe ich ein Wochenendseminar gemacht von der Evangelischen Medienwerkstatt in Dortmund. Die haben sowas angeboten, Radio machen. Das hat mich so begeistert, dann habe ich ein Praktikum bei Radio 91.2 gemacht, Aber dann ist das eingeschlafen im Prinzip.
Also gibt es denn da noch Dokumente zu, dass man das mal hören kann?
Da gibt es Dokumente zu, ja. Und ganz zufällig habe ich natürlich auch was vorbereitet. Also wenn jetzt der Moment ist, das hier uns anzuhören, dann wollen wir das gerne auch machen. Irgendwo, wenn mich die Technik jetzt nicht ganz im Stich lässt. Das ist jetzt hier aus der Evangelischen Medienwerkstatt. Das erste Mal, dass ich irgendwo an einem Mikrofon gesessen habe. Viel Musik. Komm, 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 komm.
Das war in welchem Jahr?
Das war 1999.
Hallo Dortmund.
Oh.
Hier ist die Evangelische Medienwerkstatt im Bürgerfunk auf der Frequenz von Radio 91.2. Am Mikrofon sitzen Simon Edelberg und Martin Rützler. Die Technik fährt Uwe Kaminski. Frauen und Männer, ein ungleiches Gespann. Heute Abend stellen wir Ihnen ein paar besonders ungewöhnliche Exemplare vor.
Naja, wenn man ein Radioseminar macht, muss man sich irgendwas aus dem Kreuz leiern.
Was junge Menschen ins Internetcafé
tun. Ja, aber Männer und Frauen ist ja auch ein Thema, das nie alt wird.
Der Alltag
eines Kirchenmusikers.
Kirchen.
Bindestrich, die Last mit dem Doppelnamen. Studienreise, Frauen aus Minsk. Seltenes Exemplar, der Hausmann lebt. Und Faltencreme und Co., Geheimnisse schöner Männer.
Ist los?
Na klar.
Ja, haben Sie auch Geheimnisse, was dieses Thema betrifft?
Nein, ich kann Dr. Hauschka-Produkte sehr empfehlen.
Faltencreme und Co. Ja, das war also, ich habe gerade gelogen, ich habe gesagt, das war 1999. Nein, 1999 war das mit der mit dem Radio 91.2, wo ich direkt in der Redaktion gewesen bin. Das war also jetzt so ein Wochenendseminar und wie das eben so ist, man trifft sich freitagsabends und sagt, so, wir machen jetzt eine Stunde Sendung, muss aber ein Thema haben, ein Klammerthema, was soll es denn sein? Ja, Frauen und Männer. Naja, ich glaube, viel kreativer ging es dann in diesem Moment nicht. Ja, das waren so die ersten Schritte. Es gibt auch noch einen Mitschnitt von dem ersten und einzigen Beitrag von bei Radio 91.2. Der ist aber etwas länger. Ich weiß nicht, ob wir den jetzt anhören oder einfach hinten dranhängen.
Ach, hören wir doch mal rein.
Sie gucken so, als würden Sie jetzt da rein. Jetzt ist natürlich in dem Augenblick, wo ich es hier brauchen könnte, ist meine schöne vorbereitete Demo ist weg. Aber machen wir mal hier. Also. Gottes Willen. Ja, was man 1999 so hörte im Radio.
Es ist besser geworden.
Auch da könnte ich jetzt mal langsam die Moderation einsetzen.
Es ist Wochenende. Hier ist unser Radio in Dortmund.
Das
Radio
war Terence Trent D'Arby.
Sie haben orangefarbene Klamotten an und tauchen ganz plötzlich auf. Verkehrskadetten. Martin Rützler über die wachsamen Männer.
Wer von Verkehrskadetten hört und dabei an eine erfolgreiche Serie aus der Bochumer Autoschmiede denkt, liegt falsch. Aber er befindet sich in guter Gesellschaft, denn kaum jemand weiß genau, was Verkehrskadetten eigentlich sind.
Diese Idioten, die drängeln und schubsen und Lichthupe machen. Ein eingebauter Vorfahrt, das würde ich sagen, sind Verkehrskadetten.
Die sperren die Straße, damit Schulkinder zur Schule gehen können, ohne totgefahren zu werden.
Das ist zwar fast richtig, aber Verkehrskadetten sind keine Schülerlotsen. Denn nicht nur an Schulen sind sie im Dienst, sondern überall da, wo es in den Straßen richtig eng wird. So findet man diese ehrenamtlichen Helfer zum Beispiel bei Straßenradrennen in der City und anderen sportlichen Großveranstaltungen in Dortmund.
Ein Verkehrskadett, der unterstützt den Polizisten, die Stadt, die hier auch arbeitet, ne, bei der Unterstützung des Verkehrs. Zum Beispiel Verkehrsleiten, also Autos weiterleiten, Straßensperren. Und so weiter.
Gut geschützt, durch Jacke und Hose in leuchtendem Orange, steht Gregor Leng auf der Strobelallee und leitet die Fußballfans ins Stadion. Es ist Wochenende, die Stimmung ist friedlich und dennoch haben die Ordnungskräfte alle Hände voll zu tun, denn viele Besucher wollen ihr Auto direkt am Stadion parken. Für den stellvertretenden Polizeieinsatzleiter Harald Simberg sind die Verkehrskadetten daher eine willkommene Unterstützung.
Das ist eine Hilfe, weil die Verkehrskadetten unter anderem die Ordner der BVB-Leute hier unterstützt bei den Absperrmaßnahmen an der Strobelallee und die Verkehrskadetten also da hilfreich durch Personal unter die Arme greifen und dementsprechend die Leute entlastet werden. Das klappt ganz gut. Wir haben sehr gute Erfahrungen mit den Verkehrskadetten.
Die Verkehrskadetten sind die Jugendorganisation der Deutschen Verkehrswacht. Sie arbeiten eng mit der Dortmunder Polizei zusammen, leiten ihre Einsätze jedoch selbstständig. Dazu hat jeder Kadett eine mehrwöchige Ausbildung mitgemacht.
Pannenhilfskurs, Erste-Hilfe-Kurs, Theorie und Praxis. Die Theorie, die wird von einem Polizisten unterrichtet und die Praxis machen wir.
Melanie Pichert ist an diesem Tag der ranghöchste Verkehrskadett und Einsatzleiter. Eigentlich müsste sie ja Verkehrskadettin heißen. Doch mit den weiblichen Bezeichnungen tut man sich bei den Verkehrskadetten bisher schwer.
Verkehrskadett, das bleibt schon. Es gibt keine weibliche Form. Also die gibt es auf keinen Fall. Es ist so, es bleibt auch so.
Ob männliche oder weibliche Anrede, das ist Melanie egal. Sie ist gern Verkehrskadett. Für ihre Arbeit gibt es zwar kein Geld, aber dafür werden gemeinsame Ausflüge und andere Aktivitäten organisiert.
Wir fahren mal ins Phantasialand. Eine Jahresfahrt gibt's, das Möhneseewald zum Beispiel, aktuell. Es macht halt Spaß.
Etwa 60 Verkehrskadetten gibt es in Dortmund. Schülerinnen und Schüler zwischen 14 und 17, die mal reinschnuppern wollen, können sich bei der Polizei melden. Demnächst gibt es auch wieder eine Werbeaktion in Dortmunder Schulen. Dann sind die Verkehrskadetten mal in eigener Sache im Einsatz.
Vom höchsten Punkt der Stadt, Radio 91.2.
Ja, so hat sich das damals angehört. Das ist ja nun auch schon über 10 Jahre her.
Mittlerweile gibt es die Verkehrskadetten ja nicht mehr. Gibt es Verkehrsastra oder wie heißen die jetzt?
Ich weiß nicht, ich habe gestern auf der Homepage der Verkehrswacht, der Deutschen Verkehrswacht nachgeschaut und Verkehrskadetten gibt es noch. Okay. Die Homepage war nicht so ganz aktuell, die hängen so ein bisschen hinterher, aber ich denke mal, dass es die nach wie vor gibt als Organisation und auch als Helfer. Das war so etwas, was ich einfach gesehen habe und gedacht habe, was machen denn diese orangefarbenen jungen Leute und was ist deren Motivation, sich da irgendwie samstags nachmittags auf die Straße zu stellen? Also das finde ich immer faszinierend, genauso wie unsere die Nachfolger der Zivis, die hier im Haus rumlaufen.
Buftis,
Bundesfreiwilligendienst. Mhm. Das finde ich eine völlig faszinierende Sache, dass junge Menschen sagen, ich mache hier eine freiwillige Aktion und gehe in eine Universität und helfe hier im Prinzip bei der Haustechnik. Also es ist ja jetzt nicht sowas, wo ich jetzt sagen würde, okay, ich habe hier so einen Helferansatz, ich gehe in ein Altenheim, Kinderheim und mache also so einen Sozialdienst, wenn man so will. Das ist etwas, wo ich noch relativ leicht nachvollziehen kann, dass man also so ein aus der unmittelbaren Begegnung mit dem Menschen was zurückbekommt. Aber wenn ich jetzt hier herumlaufe und Lampen austausche oder so, was da der Anreiz ist. Aber ich habe mit den Jungs gesprochen, die sind begeistert von ihrer Arbeit, die finden das toll und haben was sie in den Lebenslauf reinschreiben können. Das ist eine faszinierende Geschichte, muss ich sagen.
Wie kam das denn, wir haben ja gerade so in die ersten vielversprechenden Anfänge Ihrer Radiomoderation reingehört, wie kam es denn dann dazu, dass Sie das nicht weiterverfolgt haben und jetzt Datenschutzbeauftragter der Universität sind? Das ist ja erstmal ungleich, trockener und vielleicht auch ein bisschen, also nicht so abenteuerlich oder so spannend, wenn man rausgeht und Leute interviewt und Sachen nachgeht. Wie ist es denn dazu gekommen?
Ja, also das mit dem Rausgehen, Leute interviewen, das kann auch ziemlich böse werden. Also ich habe jetzt alte Sachen wiedergefunden, Straßenumfragen. Was machen Sie bei Kopfschmerzen? Wie schützen Sie sich gegen Kälte? Oder ist dieser Weihnachtsbaum nicht viel zu krumm und ist er sein Geld wert, der da in Dortmund steht? Das kann auch eine richtig langweilige Angelegenheit sein. Ich denke, jeder, der da beim Radio mal so ein Praktikum macht oder wie heißt denn diese Zeit?
Volontariat
macht, der wird wissen, wie das ist. So, wie kommt es dazu? Ja, also mein erster Berufswunsch nach dem Abitur war, ich möchte zur Schule für Rundfunktechnik nach Nürnberg und möchte Rundfunktechniker werden. Und habe halt dummerweise übersehen, dass die auf 1000 Bewerber irgendwie 18 oder 28 Stellen, also eine völlig irre Quote hatten. Und wie es so ist, bin ich natürlich nicht genommen worden. Daraufhin war ich völlig enttäuscht, weil ich mich da recht drauf kapriziert habe, etwas wenig über den Tellerrand hinausgeguckt. Und dann haben Schulkollegen von mir berichtet von dem Studiengang der Statistik in Dortmund, der ein methodischer Studiengang ist und man im Prinzip etwas lernt, eine Methode lernt, die man später in allen möglichen verschiedenen Bereichen einsetzen kann. Und da ich diese Orientierungslosigkeit hatte und wusste nicht so genau, was interessiert mich jetzt eigentlich mehr, Biologie oder Informatik oder was weiß ich, irgendwas Technisches, Ingenieurwesen, da habe ich mir überlegt, so etwas wie eine Methode zu erlernen, die man hinterher universell einsetzen kann, das klingt vernünftig.
Also ist so ein bisschen was wie die antike Rhetorik.
Zum Beispiel, ne? Kann man auch immer wieder einsetzen. Dann habe ich mich also mit auf dieses Studium eingelassen und das war echt hartes Brot für mich. Also ich danke meiner lieben Kollegin Stefanie, dass sie mich da motiviert hat, irgendwann, als ich längst aufgeben wollte, gesagt hat, so, jetzt melden wir uns zum Abschlussprüfung an und jetzt hauen wir einfach rein und machen. Sonst wäre ich da irgendwie, glaube ich, gestrandet. Aber ich habe mich da einfach durchgebissen, habe dann meinen Abschluss gemacht mit einer 2. Ich weiß nicht, wo die hergekommen ist, aber ja, dem Wittener Geist sei gedankt. Da hatte ich eben mein Diplom in Statistik und hatte dann eine Methode erlernt, zumindest theoretisch, mit der man eben forschen kann. Habe aber auch gleichzeitig im Studium einen hohen Respekt vor dem richtigen Einsatz dieser Methode gelernt und habe viele sehr schlechte Einsätze kennengelernt, bis hin zu Leuten, die eine Studie machen, 5 oder 6 verschiedene Korrelationskoeffizienten ausrechnen, die ja alle unterschiedliche mathematische Voraussetzungen eigentlich haben und dann einfach denjenigen nehmen, der ihnen dann Signifikanz ausspuckt, unabhängig davon, ob die Bedingung nun erfüllt ist oder nicht. Weil es das eben ist, was sich zu publizieren gilt. Ich habe einen signifikanten Effekt gefunden. Ja, Marmelade enthält Fett oder so, ja, wie in der Mundorgel heißt. Die Wissenschaft hat festgestellt, dass Marmelade Fett enthält. Und diese Gier nach Ergebnissen, die man dann macht und auf zu Lasten der echten Methodik, also der glaubwürdigen Methodik, das hat mir sehr zu denken gegeben. Ich habe im Studium einen Heidenrespekt eingeflößt bekommen von meinen Professoren. Da achten Sie hierauf, achten Sie darauf. Und wenn diese Bedingung nicht erfüllt ist, dann kommt hinten eine Aussage raus, mit der Sie nicht arbeiten können. Und die Praxis sah ganz anders aus. Und das hat mich ziemlich irritiert und hat mich auch davor zurückschrecken lassen, tatsächlich jetzt forscherisch mit Statistik umzugehen. Als dann aber die Uni hier in Witten 1996 jemanden suchte, der die Evaluation, die Lehrevaluation im Bereich Humanmedizin aufbauen wollte, da fehlte was, da habe ich mir gedacht, das ist eine Form, wo ich mit Daten arbeite, wo ich im Prinzip immer von der Vollerhebung ausgehe. Ich frage ja alle im besten Falle und sage dann, über diesen Bestand mache ich dann eben Aussagen, da kann ich sagen, ich habe alle gefragt, davon sind 30% männlich, 70% weiblich. Das ist eine sichere Aussage, da ist nichts irgendwie reingedeutet. Und habe dann eben 96 hier angefangen als Statistiker. Und ich habe die Funktion des Datenschutzbeauftragten nur zusätzlich dazu übernommen, als 1999 der damalige EDV-Leiter auf mich zugekommen ist und gesagt hat, wir brauchen einen. Ich habe da mal nachgelesen, das ist gesetzliche Auflage. Würdest du das denn machen? Und er sagte dann auch so nette Sachen wie, ist nicht viel Arbeit, Hauptsache wir haben einen. Da habe ich mich drauf eingelassen, weil ich das Feld interessant fand und eben auch passend zur Statistik, also was hat mit Daten zu tun. Man muss verstehen, wie Daten verarbeitet werden, wie sie sich arrangieren lassen, wie man Daten irgendwie auch abspeichern kann und wiederherstellbar machen kann und so. Mit solchen Sachen hatte ich natürlich im Studium auch zu tun gehabt und auch in meiner sonstigen Arbeit hier. Das war dann schon naheliegend. Und so habe ich den Job des Datenschutzbeauftragten hier dann übernommen. Mhm. Und den habe ich dann damals auch, wann habe ich denn damit angefangen? Das kann ich gar nicht mehr sagen. Jedenfalls meinen ersten eigenen Podcast, den ich gemacht habe, habe ich dann auch mit einem Datenschutzthema gemacht, weil ich mir nämlich überlegt habe, Mensch, du hast immer noch diesen Drang, irgendwie was mit Radio, also Audio zu machen und du hast das Thema Datenschutz, wo du ja einen Auftrag hast, den Menschen das nahezubringen. Das ist also tatsächlich im Gesetz steht, der Auftrag des Datenschutzbeauftragten ist, über dieses Gesetz und andere Vorschriften zum Datenschutz zu informieren, das sozusagen unter die Leute zu bringen. Steht keiner da und sagt, oh, erzähl uns mal was über Datenschutz oder eine schöne Gute-Nacht-Geschichte, Datenschutz will keiner hören. Also muss man es irgendwie attraktiv gestalten. Da habe ich gedacht, so ein Hörstückchen, wir sind ja eine Universität, wo viele Leute viel fahren. Da packt man sich das auf seinen tragbaren Medienplayer da, auf seinen iPod, stöpselt sich das in die Ohren, hört sich da so ein Stückchen an und dann funktioniert das. Ich habe da mehrere solcher Fassungen gemacht. Ich glaube, das hat sein Publikum überhaupt nicht gefunden, also bezüglich Zielgruppenorientierung. Das ist irgendwie ein bisschen verpufft. Was dann allerdings gedacht war als Vehikel, ist dieser Uwe-Podcast, also der Podcast zur Einführung von Campus Online, diese große Management-Software, wo ich dann gedacht habe, okay, Uwe ist etwas, was alle interessieren wird, automatisch. Dann wird wahrscheinlich darüber wird es interessanter sein, Podcasts zu hören, und darüber kommt dann vielleicht auch der Datenschutz in die Köpfe. Ob das so greift, weiß ich nicht. Noch immer ist Uwe etwas, was noch nicht so die breite Masse erreicht hat. Ob sich da dann irgendwie mal was ergibt, weiß ich nicht. Aber das Schöne war bei Uwe, nachdem ich da irgendwie 10, 11 Folgen gemacht habe, habe ich gedacht, okay, es funktioniert. Ich komme mit den Menschen in Gespräch, die können mir was erzählen. Ich habe Spaß zuzuhören. Einzelne, die sich das angehört haben, haben mir rückgemeldet, oh, das klappt. Und dann ist eben jetzt die Idee entstanden, dann machen wir das nicht nur für intern, sondern wir machen das für extern und öffnen das. Ja, und an dem Experiment nehmen wir jetzt ja gerade beide teil und schauen mal. Ja, so ist der Weg des Theater, des Privattheaterspiel, Radiomacher. Ich muss dazu sagen, wäre ich heute, hätte ich damals diese Schule für Rundfunktechnik gemacht und wäre ich heute Radiotechniker. Ich habe inzwischen eine linksseitige Schwerhörigkeit inklusive Tinnitus entwickelt. Ich glaube, ich wäre berufsunfähig an der Stelle. Bin also ganz froh, dass das im letzten nicht so gekommen ist. Hier für diese Technik reicht das, aber ich könnte niemals irgendwie ein großes Konzert abmischen. Geht nicht. Kann man vergessen. Und da ist es hier viel, viel besser. Also ich fühle mich hier gut aufgehoben, was das angeht. Trotz aller Höhen und Tiefen, die Sie ja auch schon beschrieben haben. Ja. Also diese Universität ist immer so ein bisschen.
Ist aber auch ein Stehaufmännchen. Also bislang immer gewesen.
Ja, wie sagte Herr Schilly, kein Geld hatten wir immer schon. Obwohl das einige seiner Nachfolger, glaube ich, auch in Rage bringt, dieser Spruch. Die mögen den nicht mehr so richtig hören, weil darauf kann man nicht planerisch aufsetzen, und eine gute Geschäftsführung hat auch immer einen Plan im Kopf. Was will man denn eigentlich? Und sich auf irgendwelche zufällige Aktionen zu verlassen, taugt, also so habe ich es jedenfalls jetzt aus den öffentlichen Stellungnahmen so gehört, taugt in dem Sinne nicht viel. Das geht wahrscheinlich bei der Polizei auch nicht. Wenn die Radarfallen aufbauen und sagen, ja, mal gucken, wie viele uns heute so ins Netz gehen, und das Geld aber schon verplant ist, dann werden entsprechend mehr Radarfallen aufgebaut, damit mehr Geld reinkommt. Ja, Sie wissen ja im Grunde ja auch nicht, was da am Ende des Tages, wie viele da die Geschwindigkeit übertreten haben und wie viele Leute jetzt da in einem Jahr hergehen und sagen, oh, ich spende mal eine größere Geldsumme der UWH. Ist ja auch unklar. Wir freuen uns natürlich über jede Spende, vor allen Dingen, weil es ja eben ein Ausdruck ist der Wertschätzung. Womit wir natürlich bei dem kleinen G auch jetzt plötzlich sind, bei der Gemeinnützigkeit. Das ist ja der Namensgeber eigentlich des Podcasts, der mir so spontan einfiel und wie mich freute, eben bei Ihnen auch so auf offene Ohren gestoßen ist, ja, dass man sich eben diese G-GmbH mal vorknüpft und sagt, ja, was heißt denn das eigentlich, gemeinnützig zu sein, also für die Gemeinschaft nützlich zu sein, nicht nur gemein zu sein, sondern auch nützlich zu sein.
Genau, also ich meine, mit den Herdecke war ja damals die erste private Universität deutschlandweit. Mittlerweile schießen die ja wie Pilze aus dem Boden private Hochschulen. Aber private Hochschulen, die immer noch so wie wir quasi gemeinnützig sind oder eben auch gemeinwohlorientiert und nicht gewinnorientiert, da gibt es eben auch noch nicht so richtig viele von. Und da haben wir schon immer auch noch eine besondere Stellung innerhalb von Deutschland, weil es uns eben nicht darum geht, mit einer Bildungseinrichtung Geld zu verdienen, sondern uns geht es tatsächlich darum, junge Menschen, die zu uns kommen, für eine Berufstätigkeit zu qualifizieren, die sie in Verantwortung auch ausfüllen können.
Nee, das ist ja der Startimpuls war ja, gebührenfrei zu arbeiten, bis dann eben die finanzielle Lage so schwierig wurde, dass man sagte, okay, wir müssen die Studierenden zu einem Teil an diesen Kosten beteiligen und so einen Finanzierungsbeitrag abverlangt hat, wo aber dann die SG Studierendengesellschaft eingesprungen ist und hat gesagt, so, ich weiß gar nicht, gab es die vorher schon? Wahrscheinlich nicht. Die gegründet. Hat sich dann erst gegründet in dem Augenblick, wo dann plötzlich Geld eingefordert wurde, die dann gesagt hat, das kann nicht das Kriterium sein und soll nicht das Kriterium sein, dass das Geld der Faktor ist, der darüber entscheidet, ob jemand ein Hochschulstudium absolviert hier in Witten, sondern die eigene Kreativität, die Leistungsbereitschaft, der Unternehmergeist, die Fantasie, die Belastbarkeit, welche Kriterien auch immer, aber nicht das Geld. und deswegen dann dieses Kreditmodell aufgebaut hat, wo man dann im Prinzip zuerst studiert und mit den Erträgen, die man daraus erwirtschaftet, dann hinterher eine zurückbezahlt. Das sind immer Anteile, was da genaue Prozentzahlen sind, das wird ja auch ändert sich gelegentlich, wird neu verhandelt, aber das grundsätzliche Prinzip wird ja dann so schön genannt umgekehrter Generationenvertrag, also dass die Alten für die Jungen bezahlen, während im Rentensystem ja die Jungen für die Alten bezahlen. Daher die Umkehrung.
Ich meine, wenn man sich das ganze Modell mal anguckt, auch die Gründung der Universität Anfang der 80er Jahre, auch da gehört natürlich einmal Mut dazu, sowas überhaupt auf den Weg zu bringen, und rückblickend ist das ja hoch unwahrscheinlich, dass das Experiment einer privaten Universität überhaupt gelingt. Also es gab so Anfang der 80er Jahre kein Vorläufer dafür, es gab keine Struktur, die etabliert war. Auch in NRW nicht, oder gerade in NRW nicht, lange Zeit ein von der SPD dominiertes Land, ja, und dann plötzlich eine private Universität in diesem Land auch noch einzurichten. Dann nicht nur das, sondern man entscheidet sich auch dafür, einen der teuersten Studiengänge überhaupt dann mit dabei zu nehmen, also Humanmedizin. Das ist, also im Grunde ist das der absolute Wahnsinn gewesen. Ja. Rückblicken können nur Hasardeure quasi auf so eine verrückte Idee kommen. Umso erstaunlicher ist es, dass wir jetzt schon fast 30 Jahre lang existieren, mit Auf und Ab, konjunkturellen Schwankungen. Ja. Aber es hat funktioniert, und natürlich, also gerade wenn man dann noch später die Zahnmedizin mit dazu nimmt, auch wiederum ein sehr teurer Studiengang, war das dann in Mitte der 90er Jahre nicht mehr durchzuhalten, das ohne quasi Beteiligung der Studierenden zu machen. Und wenn ich mich recht erinnere, geht das sogar auch auf eine Empfehlung des Wissenschaftsrats zurück, der Mitte der 90er Jahre sich das angeguckt hat und gesagt hat, als private Einrichtung mit den teuren Studiengängen, wir empfehlen euch dringend, beteiligt die Studierenden an dieser Universität, aber im Sinne einer Investition in deren eigene Zukunft, nicht als Gebührenmodell. Das ist ja auch hier immer an der Universität ein großer Unterschied. Semantisch zwar klein, Beitrag, Gebühr, aber hier an der Universität liegen da Welten zwischen vom Verständnis her.
Ja, so funktioniert dann eben diese Universität trotz, trotzdem kann man eigentlich sagen, also Witten gibt es nicht, obwohl hier so viel Geld ist, sondern obwohl eben nicht so viel. Und es ist aber nach wie vor ein Ort von vielen kreativen Ideen.
Das ist der Punkt. Also der Reichtum der Universität ist ja nicht im Geld, sondern in den Ideen. Ja. Also alleine dieses Jahr 2011 sind wir dreimal ausgezeichnet worden in diesem Wettbewerb Land der Ideen. Dreimal. Also wir haben bisher fast jedes Jahr seit 2006, seitdem es diesen Wettbewerb gibt, gehören wir regelmäßig zu den Preisträgern. Aber dass wir dreimal dazu gehören, das war in diesem Jahr tatsächlich auch mal eine Neuheit. Und das ist tatsächlich der Reichtum dieser Universität. Die Ideen, die hier entstehen, die Mitarbeiter haben, auch Mitarbeiter wie Sie, die auf mich zukommen und sagen, Mensch, ich habe da so eine Leidenschaft und ich würde gerne so ein Projekt umsetzen, können wir das machen? Das macht letztendlich, ist das unser größtes Kapital, das wir hier haben.
Ja, das hat sich auch gezeigt. Ich habe das vorletzte Gespräch mit Herrn Michael Kuhn gemacht. Der ist Leiter der Abteilung Finanz- und Rechnungswesen und eigentlich ein Mann der Zahlen. Aber aus seinen Erzählungen ging sehr viel Begeisterung für die Projekte der Universität hervor. Zahlen, richtiges Abrechnen, Haushaltsführung und so weiter, alles wichtige Grundlagen, muss in Ordnung sein. Man kann da nicht irgendwie schludern. Da gibt es vielleicht auch in der Vergangenheit schlechte Beispiele, die man nicht wiederholen sollte. Also wirklich ordentliche Führung und die Finanzen sicher. Aber dieser Mann, der einem Bereich Rechnungswesen vorsteht, lässt sich eher von den Projekten und von den Ideen des Hauses begeistern als von den Zahlen. Also diesen Kontrast, den fand ich persönlich sehr, sehr interessant zu hören. Also, und es ging ihm auch nicht, wenn er sozusagen ein Projekt bewertet, geht es nicht darum, wie steht denn das finanziell da, sondern was bringt es denn der Gemeinschaft? Oder gibt es da irgendwo Nutznießer, gibt es den Menschen irgendetwas? Ja? Und das zu denken über reine Kennzahlen hinaus, Das fand ich, ist sowieso mein persönliches Denken schon seit längerem, aber das von jemandem zu hören, der nun ganz unmittelbar mit diesen Zahlen arbeitet, das fand ich faszinierend. Und wir kommen da mehr oder weniger elegant zu einer Idee, die Sie selber, Herr Hoffmann, vor 4 Wochen etwa veröffentlicht haben. Bei einem Ideenwettbewerb vom Stifterverband heißt die Junge Akademie, wenn ich das richtig verstehe, oder heißt Uni Gestalten?
Uni Gestalten ist ein Wettbewerb vom Stifterverband in Kooperation mit der Jungen Akademie, genau. Und die haben quasi Ideen gesucht. Im Online gibt es ein Portal, ein Wettbewerb, da konnte man Ideen einreichen. Also jeder konnte das, also von Studierenden, Mitarbeiter aus den unterschiedlichen Bereichen, Professoren, also ganz offen gestaltet, und die Ideen wurden dann auch öffentlich diskutiert und man konnte die bewerten, und also es sind da interessante Diskussionen auch entstanden. Ja, und ich habe da quasi auch dann eine Idee eingereicht, wo es um die Einführung einer Gemeinwohlbilanz geht. Also so ein bisschen der Ausgangspunkt war, dass wir auch hier intern überlegt haben, wie kann man denn die Leistungsfähigkeit von Hochschulen bewerten und messen. Und da gibt es natürlich einige Rankings, die das immer wieder auch versuchen und so. Und die kaprizieren sich auf relativ leicht einfach messbare Kriterien. Und natürlich auch die Frage wenn es um eine leistungsorientierte Mittelvergabe des Landes geht, ne, also, und die ja quasi auch aktuell noch mit dem Prinzip der Gießkanne das quasi über das Land verteilen und so, und die brauchen ja auch bestimmte Kriterien oder orientieren sich an bestimmten Kriterien, wie man das macht, also Absolventenquote, wie erfolgreich sind die, wie stark sind die in der Forschung, was man auch wieder mit Impact-Faktoren leicht bewerten kann. So, aber unsere Idee von Universität ist eben nicht nur, dass man sagt, also in Lehre und Forschung sind die stark, sondern unsere Sicht von Universität ist, dass man sich auch gesellschaftlich engagiert. Also in der Gründungsrede von Alfred Herrhausen ist auch von dem engagierten Geist die Rede, der hier an der Universität Wittenherdecke spukt. Also nicht nur der Wittener Geist, oder sagen wir so, der Wittener Geist ist ein engagierter Geist, der sich einsetzt, um eben auch Gesellschaft mitzugestalten und mitzuverändern. Das heißt also, Universitäten stärker als zivilgesellschaftliche Akteure auch zu begreifen. Also die nicht nur wie im Elfenbeinturm Forschungsergebnisse produzieren, die dann natürlich auch gesellschaftlich wirken, oder aber hochqualifizierte Studierende produzieren, die auch wieder gesellschaftlich wirken, sondern quasi unmittelbar gesellschaftlich wirken, sei es mit Projekten, die man macht hier vor Ort oder aber weltweit, direkt der Gesellschaft einen Mehrwert schafft.
Ist das sozusagen der Aufruf, denkt mal darüber nach, oder haben Sie da schon konkrete Ideen, wie man das macht? Also ich habe ja gerade kurz erzählt, dass ich hier angefangen habe im Bereich der Lehrevaluation, und da ist auch immer die Frage, was ist denn eine gute Lehre? Also welcher Dozent ist denn der Gute? Ja, derjenige, der ein Thema von A bis Z, das Fachbuch vom ersten bis zum letzten Kapitel vor oder durchgeht, vorbetet, hätte ich beinahe gesagt, oder durchgeht, oder derjenige, der sagt, Leute, fragt mich, ich gebe euch zu allem Auskunft, aber wenn ihr nicht fragt, sage ich euch gar nichts. Also der im Prinzip das aktive Nachfragen anregt. Das sind zwei ganz unterschiedliche Ansätze, hat vielleicht für den einen oder den anderen beides seinen Vor- oder Nachteil, aber das zu vergleichen ist extrem schwierig, und wir sind da, glaube ich, auch nie wirklich an dieser Stelle weitergekommen, dass wir gesagt haben, okay, unser Idealbild von Dozent ist jetzt dieses und jenes, liegt auch daran, dass wir ja hier die Vielfalt so hochhalten und deswegen schwer zu sagen, also du bist besser als du. Und wie würde man denn diese Kriterien, Sie haben hier genannt, dass es nicht um statistisch leicht messbare Faktoren wie Drittmittelquoten oder Impactfaktoren oder Abbrecherquoten und Absolventenzahlen gehen soll?
Also nicht nur, das kann natürlich mit einfließen, spielt mit rein, ja, das ist was, richtige Punkte durchaus.
Wie greift man denn sowas, wie kann man sowas denn bewerten? Also wer war das? Der alte Anatom Heine, der sagt, man muss es fühlen, dass es gut ist. Da ist es natürlich auch jetzt wie will man das fühlen und vor allem kollektiv, also wie will man das mitteilen?
Das ist eine Herausforderung und soweit ich das sehe, im universitären Bereich gibt es da, soweit ich weiß, also es kann sein, dass es das gibt, aber ich kenne das nicht, gibt es da keine Vorläufer für eine Gemeinwohlbilanzierung. Es gibt aber andere Kontexte, von denen man durchaus auch lernen kann. Also es gibt so ein Modell, das heißt Balanced Scorecard, das ist auch schon ein Messsystem, das quasi von rein ökonomisch messbaren Kriterien absieht und in einer Balanced Scorecard, also unterschiedliche Kriterien, versucht mit zu berücksichtigen und miteinander auszubalancieren. Also da geht es auch darum, in einem Unternehmen, wie geht das mit Ressourcen um? Wird Energieverbrauch berücksichtigt, schonender Umgang damit? Welche Möglichkeiten haben Mitarbeiter, sich weiterzuentwickeln? Ist da eine Wertschätzung da? Also quasi so weiche Faktoren. Ne? Also die sind schon, also da gibt es so Ansätze, das mit so einer Balanced Scorecard auch zu erfassen und dann natürlich umgekehrt auch als ein Instrument zur Steuerung einer Hochschule auch zu sehen. Ne? Weil wenn man das ernst nimmt und da auch ehrlich ist, dann wird man sehr schnell sehen, an welchen Stellen liegen die Stärken einer Organisation und an welcher Stelle liegen Schwächen. Also wie ist die Vereinbarkeit von Beruf und Familie, wie stark ist der Aspekt der Diversity in einer Organisation ausgeprägt. Das wird man da sehen und wenn man da sich darauf einlässt, kann man da natürlich auch seine Lehren draus ziehen und das dann in die Zukunft projiziert auch als eine Zielvision oder eine Steuerung mit etablieren und sagen, also in dem Bereich müssen wir stärker werden, in dem Bereich müssen wir stärker werden. Also das ist ein ganz interessantes Werkzeug, glaube ich. Und es gibt also auch hier im Haus durchaus eine Expertise. Wir haben hier mit dem Zentrum für nachhaltige Unternehmensführung ein Institut hier an der Universität, die sich mit dem Thema der Nachhaltigkeit und auch der Messbarkeit beschäftigt. Und die haben sowas für Unternehmen, so einen Nachhaltigkeitsbericht, auch schon mal mit konzipiert und haben auch schon ihre Bereitschaft signalisiert, bei so einer Gemeinwohlbilanzierung für Hochschulen da mal mitzumachen. Und es gibt auch da Standards, die man beachten muss, weil es gibt ja auch Nachhaltigkeitsberichte, auch da gibt es bestimmte Standards. Also das müssen wir alles gar nicht neu ausdenken und neu erfinden, sondern wir müssen nur gucken, das, was da ist, mal zu übertragen und für Hochschulen umzuschreiben. Mhm. Und ich glaube, wenn man das in so einem Prozess macht und dann unterschiedliche Experten mit dazu nimmt, das öffnet, also auch für Studierende, die da mitmachen können, aber auch externe Leute, vielleicht auch von anderen Hochschulen, Zentrum Hochschulentwicklung könnte ich mir vorstellen, dass die da auch Interesse haben, da mitzumachen und das quasi als Modell quasi mal zu erproben, um das dann eben auch übertragbar zu machen auf andere Hochschulen und dadurch ist es auch wieder sozusagen eine gesellschaftliche Wirkung, eine gesellschaftliche Leistung, die wir erbringen und die unserem selbst gesteckten Ziel oder unserem Selbstverständnis als eine Universität die Impulse setzt, die eine Modelluniversität ist, die als Pionier vorangeht und so und das dann weitergibt, dann andere dann auch gerecht werden würde. Und das ist, glaube ich, ein wichtiger Aspekt. Und eben eine Universität, die jenseits von Forschung und Lehre auch gesellschaftlich als zivilgesellschaftlicher Akteur wirkt. Und der Aspekt der Wirkung ist, glaube ich, ein zentraler. Aber das ist in der Tat diese Messung von Wirkung ist alles andere als trivial.
Das glaube ich. Wäre das denn etwas, was den klassischen Geschäftsbericht ersetzt?
Ja.
Ja, das wäre also komplett eine andere Kultur.
Da geht es eben nicht nur noch Gewinn und Verlust. Das ist so für Aktiengesellschaften und wenn man Aktionär ist, ist das vielleicht auch das vordergründige Interesse, Gewinn und Verlust und was gibt es als Dividende am Ende des Jahres? Aber da wir eben eine GmbH sind, mit einem kleinen G, das bei uns groß geschrieben wird, geht es vielleicht doch eher auch um Wirkung und dann ist halt die Frage, wie kann man das abbilden? Und da ist so eine Gemeinwohlbilanzierung, könnte da ein erster hilfreicher Schritt sein. Also auch, weil das quasi intern auch Effekte hat für die Mitarbeiter, weil die eben auch sehen, an welcher Stelle die Universität oder die Organisation schon sehr gut ist und da eine wirkliche messbare Wirkung erzielt, aber auch sieht, wo es noch nicht so gut ist.
Was natürlich ein zusätzliches Spannungsfeld aufmacht, denke ich. Denn wenn man zum Beispiel sagt, wir wollen Diversity pflegen, da hat man ja automatisch im Sinn irgendwie so Männer und Frauen irgendwie gemischt, gleichberechtigt eingesetzt. Kommt man aber in die
kulturelle
Bereiche,
Vielfalt auch.
Ja, aber kommt man jetzt nur mal in diese Personalsituation. Wenn wir die Professorinnen und Professoren der UWH angucken, vermutlich gibt es ein Übergewicht bei den Herren. Wenn man dann sagt, ja, okay, bei der nächsten Besetzung muss das eben beachtet werden, dann hat man aber vielleicht schon wieder die Frage, ja, nimmt man jetzt den besseren oder nimmt man nach Geschlecht? Ja, nimmt man jetzt den schlechteren Kandidaten nur, weil er das passende Geschlecht hat oder so? Oder nimmt man dann doch den geeigneteren, weil ein anderes Kriterium dahinter ist? Also im Leben, im Alltag ist das ja teilweise nicht so ganz einfach umzusetzen. Und dieses Spannungsfeld hob man sich dann zusätzlich noch ins Haus hinein. Aber Sie halten die Uni für stark genug für solche Sachen, dass sie da mit umgehen kann?
Ja, auf jeden Fall. Also ich meine, wir sind ja als Universität auch eine Organisation, die sich dem lebenslangen Lernen verschrieben hat. Und wenn wir quasi da nicht auch fähig und bereit zu sind, also dann hätten wir echt ein großes Problem. Also
dann wäre die Vorbildwirkung wirklich in Frage zu stellen. Ja. Das stimmt. Also da gebe ich Ihnen vollständig recht. Obwohl, also ein Kollege von mir oder Kollegin von mir hat mal gesagt, ein Wegweiser hat die Eigenschaft, dass er den Weg selber nicht geht, sondern nur zeigt. Mhm. Da kann man natürlich immer sich schön aus der Affäre ziehen und sagen, ja, für uns gilt das halt nicht, weil wir sind ja nur der Hinweiser darauf. Aber so wollen wir nicht sein. Ich denke, wir wollen einfach gelebtes Vorbild sein.
Genau, das, wir gehen den Weg voran. Ja,
ja, das soll der Weg sein. Ja, aber das ist ja, die Frage ist, Sie haben das jetzt hier eingereicht bei dem Ideenwettbewerb. Was kann man da gewinnen außer Lorbeeren, damit wir wieder bei den alten Griechen wären?
ja, ich glaube, es gibt da auch Geldpreise, aber das hat mich gar nicht so sehr daran interessiert, sondern mich hat es tatsächlich mal interessiert, das mal da so reinzuwerfen in diesen Topf und auch mal zu gucken, vielleicht gibt es ja jemanden, der sagt, Mensch, was ihr euch da ausgedacht habt, das gibt es doch schon und guckt euch das doch mal nur da an und die haben das doch schon auch umgesetzt oder so. Ich, einfach um diesen Prozess zu öffnen und zu gucken, wie die Resonanz ist und auch zu lernen und so. Und bei den Kommentaren, die man unten lesen kann, die waren dann doch auch in der überwiegenden Mehrzahl sehr positiv.
Ja, aber das kann ich auch
die so wussten gelesen. Aber auch nicht, ob es sowas schon gab und fanden das aber auch für Hochschulen extrem interessant, das auch mal umzusetzen und auszuprobieren. So.
Wie geht das mit diesem Ideenwettbewerb weiter? Gibt es da irgendwie so einen Einsendeschluss und dann
wird dann
prämiert?
Ich glaube, der ist jetzt am 15.12. Etwa, dann ist das abgeschlossen. Dann gibt es eine interne Jury, die sich das anguckt und bewertet nach verschiedenen Kriterien. Und ich glaube, dann werden die besten 10 Vorschläge oder so eingeladen zu einer Präsentation in Berlin. Und dann werden da von da aus wiederum dann die besten 3 oder so mit Preisen ausgezeichnet.
Tja, dann können wir Ihnen ja die Daumen drücken, dass Sie die Reise nach Berlin antreten dürfen.
Ja, das wichtiger wäre für mich, dass die Universität Witten-Herdecke die Reise antritt und sich diese Herausforderungen nimmt und umsetzt. Und das wäre mir, lege mir mehr am Herzen als ein Preis.
Das ist schön, dieser uneigennützige Ansatz. Es geht gar nicht darum, dass jetzt hier Herr Dr. Hoffmann einen Preis gewinnt, sondern dass die Universität als solches neue Wege geht, Innovationscharakter, wie heißt das richtige Wort? Sie als Sprachwissenschaftler werden mir bestimmt weiterhelfen.
Ihrem Anspruch als Pionier.
Oh, ich sage, dass die Universität Witten-Herdecke ihrem Anspruch als Pionier gerecht wird und treu bleiben kann und dass sie eben auch in dieser Art und Weise umzusetzen bereit ist und es auch schafft. Das heißt, ich kann meinen 3 Gs, die ich für die Uni hier identifiziert habe, Geld, Gesundheit und Geist, kann ich noch ein 4. G, die Gemeinwohlbilanz, hinzufügen. Dann habe ich schon wieder ein G.
Oder Gemeinwohlorientierung, ja.
Gemeinwohlorientierung.
Weil auch das ist sozusagen dann nochmal das andere. Also Gemeinwohlbilanz misst es ja nur, aber wichtig ist mir ja auch, dass die Universität ihre Gemeinwohlorientierung auch beibehält. Und wenn man das dann auch messen kann und so weiter und das auch sichtbar wird nach außen, eine Transparenz schafft, ist das wichtig. Aber eben, dass sie es tut, ist eben am allerwichtigsten.
Ja, ich denke, ich versuche mir gerade vorzustellen, wie das gehen könnte, aber da ist meine Fantasie begrenzt. Und Gottlob sind ja hier genug andere Leute, die dann die Fantasie mitbringen. Gemeinorientierung klingt ja so lokal, als würde man erstmal so im Lokalen wirken. Also man würde sich eventuell eine Problematik der Stadt Witten hernehmen und sagen, okay, da gibt es irgendwie ein Problem mit Lösungsvorschlag A, B, C und wir machen mal sozusagen eine Unikommission und bewerten das jetzt mal nach universitären Maßstäben oder nach allgemeineren Maßstäben und helfen da einfach mit, eine Entscheidung zu finden, dass man sich solche Aufgaben heranzieht oder als Dienstleistung anbietet. Ich meine, man muss ja keinem Hilfe hinterhertragen, der sie nicht haben möchte. Das wäre ja auch ein schlechtes Beispiel. Aber so in dieser Richtung gedacht oder größer, also bundesweit,
das hat
europaweit.
Ja, erstmal ganz verschiedene Dimensionen. Also das hat erstmal Konsequenzen intern für die Organisation und deren Einbettung quasi in das gesellschaftliche, lokale, regionale Umfeld. Verändert aber in erster Linie erstmal die Organisation. Und da muss man dann halt gucken, also welche Kriterien nimmt man da? Also welche, die nur für die Organisation gelten, wenn man sich die Mitarbeiter anguckt. Welche, die vielleicht auch noch auf Mitarbeiter gelten, aber auch auf Studierende-Ebene, wenn man Aspekte der Diversity und Gendergerechtigkeit, Vereinbarkeit von Beruf und Familie mit dazu. Das betrifft die Organisation. Wie ist der Umgang mit Ressourcen? Betrifft auch erstmal die Organisation. Also da ist jetzt noch gar nicht der Blick nach draußen, also quasi mit dabei, wo man guckt, also welche studentischen Initiativen gibt es denn von Hagen angefangen bis nach Myanmar und Gambia und Tansania und so, ne, die es ja auch alle gibt. Das ist da noch gar nicht mit dabei, sondern erstmal wäre das so der Blick auf die Organisation. Wenn man den Kreis dann größer zieht, ist dann tatsächlich, also kann man regionale Wirkung messen, deutschlandweite bis hin zu internationale Wirkung. So. Und es gibt gerade bei diesem Aspekt der Mission Gesellschaft, so ist der Titel einer Publikation, die vom Stifterverband im letzten Jahr herausgegeben wurde. Die haben sich das mal angeguckt und haben auch so mit so einer internationalen Perspektive versucht, mal so verschiedene Bereiche zu clustern, in denen Hochschulen sich gesellschaftlich engagieren können. Und da gibt es am Ende des Tages, waren das 5 unterschiedliche Kategorien, die damit anfangen, wie öffnet sich eine Universität für neue Zielgruppen im Bereich der Studieninteressierten? Also gibt es Formate, wo man auch Studieninteressierte anspricht, die jetzt kein Abitur haben oder aber die aus Milieus kommen, die klassischerweise eben nicht zu einem Studium neigen. Ja, man spricht dann immer von Migration oder nicht akademischem Hintergrund. Wie öffnet sich die Hochschule, um da eine Mobilität stärker herzustellen? Welche Formate und Prozesse gibt es, Wissen, das an der Universität generiert wird, weiterzugeben? Welche Projekte, Initiativen gibt es, um direkt lokal Verantwortung zu übernehmen und auch die Region mitzugestalten? Welche Austauschprozesse gibt es zwischen einer Universität und den städtischen Partnern zum Beispiel, lokalen Einrichtungen, sei es kultureller Art, sei es im pflegerischen Bereich. Also da gibt es eine Reihe von Kategorien, die man da natürlich auch mit einbeziehen könnte. Das Spannende ist dabei, wenn man sich mal intern in so einem Prozess darauf verständigt, was denn für uns als Universität die Kriterien sind, an denen wir uns messen lassen wollen. Hat das, glaube ich, auch für so eine Hochschulentwicklung signifikante Effekte?
Das glaube ich auch, dass da vor allen Dingen Wege offen stehen, dass die bisher so noch nicht gegangen worden sind oder noch nicht in der Konsequenz gegangen worden sind, dass die Uni, sagen wir mal, eine regionale Wirkung hat. Ich glaube, das hat sie jetzt auch schon für verschiedene. Wenn es nur die Marathonläufer hier aus dem Ruhrgebiet sind, ja, die kennen
die Bürger-Uni.
Die Bürgeruniversität, genau.
Chor und Orchester, Theaterveranstaltung.
Richtig, ne? Das ist mit Sicherheit schon so, aber dass man das konsequenter aufgreift und als Idee sozusagen, wie Sie es formulieren, nach außen oder auch nach innen erstmal tragen und sagen, okay, nächstes Jahr, was machen wir denn da in der Richtung? Was nehmen wir uns denn wirklich vor und planen das dann auch wirklich?
Genau. Also ich meine, wir haben jetzt auch tatsächlich seit langer Zeit historisch auch die Möglichkeit dazu. Wir standen ja lange, also kein Geld hatten wir noch nie oder hatten wir immer schon.
Ja,
genau. So viel kein Geld wie Ende 2009 hatten wir auch noch nie. Und Universität stand historisch immer in irgendwelchen Krisen und Abgründen und kämpfte ums Überleben und war sehr autistisch, beinahe mit sich selbst beschäftigt und guckte immer nur, also wie schaffen wir das überhaupt zu überleben? Also, und wenn man ums Überleben kämpft, ist man natürlich nicht in so einer Position zu sagen, also wie gestalte ich denn jetzt über meinen Überlebenskampf hinaus auch noch mein gesellschaftliches Umfeld? Wir sind jetzt, glaube ich, tatsächlich in einer Situation, wo wir das zum ersten Mal machen können, wo die Restrukturierung jetzt Ende 2011 sehr weit fortgeschritten ist. Die finanzielle Konsolidierung ist mit harten Einschnitten, aber doch jetzt sehr erfolgreich auch umgesetzt. Wissenschaftlich, die Reputation ist mit der Reakkreditierung des Wissenschaftsrats für 7 Jahre, nicht nur für 5, sondern für 7 Jahre gegeben. Erfolg. Also ich glaube, da sind viele Sachen, die der Universität eine Stabilität gibt und die sie in die Lage versetzen, sich auch zu öffnen und das auch den Blick ein bisschen zu weitern, aus sich herauszugehen und auch stärker von der Defensive, wo man gucken muss, die schwarze Null muss stehen. Ja, also und da natürlich auch mit der Verteidigungsposition eher unterwegs ist, jetzt umstellt und sagt, also wir haben unsere Hausaufgaben gemacht, wir sind sehr stabil in unterschiedlichen Lagen, so jetzt müssen wir aus dieser von der stabilen Defensive heraus umstellen auf, also eine, wie soll man sagen, also eine stärkere Offensive.
Ja, ja. Der Unternehmergeist.
Der Unternehmergeist, ja. So der Initiativgeist und quasi wir haben unsere Hausaufgaben gemacht und jetzt gilt es auch wieder nach vorne zu gucken und Impulse zu setzen, auch wieder unseren Anspruch von Querdenkertum, Impulsgeberschaft, Pionierschaft in Zukunft einfach wieder stärker gerecht zu werden. So. Das wäre der Anspruch und das ist so auch, glaube ich, ein Ziel so für 2012. Und da wäre so die Einführung einer Gemeinwohlbilanz wäre ein guter erster Schritt.
Wen müssen Sie hier im Haus dafür begeistern? Wer ist derjenige, der Kanzler? Muss der sagen, ja, das machen wir so? Oder ist das...
Das müsste der Kanzler sein.
Eine andere Stelle.
Herr Kuhn hätte da sicherlich auch ein Wort mitzusprechen.
Da würde ich darauf wetten, dass Sie offene Türen einrennen.
Der Präsident, den wir ja haben, müsste dann natürlich auch mit einverstanden sein, was er aber ist, das weiß ich. Ja, das sind, glaube ich, so erstmal die wichtigsten. Und dann im Grunde müsste da jeder mitmachen. Und sei es auch nur, wenn man sagt, also für mich ist wichtig, dass der Aspekt stärker in so einer Gemeinwohlbilanz Berücksichtigung findet.
Das heißt, Sie würden dann noch Ideen sammeln auch. Also würde das hier im Haus tatsächlich eingesetzt, dann ging es auch erstmal darum, die Art und Weise zu erfinden.
Genau, das ist ein Prozess der Selbstverständigung, müsste auch einsetzen. Also wer sind wir eigentlich und wenn ja, wie viele und woran wollen wir uns messen lassen?
Das wäre dann zum Beispiel mit dem Institut für nachhaltiges Wirtschaften gemeinsam sowas zu erarbeiten.
Oder auch mit Studierenden, die in der EUKUS sehr aktiv sind. Das ist ein ideales Betätigungsfeld für alle unsere PPÖ-Studierenden, die sich da austoben können, weil es da ja auch um Rahmenbedingungen geht, politischer Art, hochschulpolitischer Art.
Können Sie die Abkürzung kurz aufklären,
PPÖ? Philosophie, Politik und Ökonomik.
Philosophie, Politik, Ökonomik.
Ja, ein neuer, sehr hervorragender Bachelorstudiengang für die verantwortlichen Führungskräfte von morgen.
Ja, herzlich willkommen in Wittenberg, würde ich sagen, wer immer das möchte. Ja, eine tolle Herausforderung. Fände ich auch schön, fände ich spannend. Vor allen Dingen aber wichtig, dass wir in der Diskussion bleiben, dass wir solche Ideen entwickeln, formulieren, damit im besten Sinne hausieren gehen, also vorstellen, erzählen. Und Leute begeistern, vielleicht auch Widerstände erfahren und auch mal kleingekocht werden und sagen, ja Leute, das habt ihr euch schön ausgedacht, die Wirklichkeit ist aber anders, dann muss man diesen Wirklichkeitsabgleich auch ertragen, durchhalten und aber sich davon nicht abschrecken lassen und trotzdem wieder, wenn die eine Seite vielleicht nicht klappt, es an der anderen Seite probieren.
Ja, das Wichtige ist, dass die Ideen auch umgesetzt werden, dass die auf die Straße kommen. Also meine Erfahrung, als ich hier angefangen habe an der Universität, hatte auch viele tolle Ideen, was man alles machen kann und so. Und jedem, der mich von diesen Ideen erzählt hat, der sagte mir, Herr Hoffmann, das ist eine gute Idee, haben wir was in der Schublade liegen. Haben wir vor 3 Jahren schon mal gemacht, haben wir vor 5 Jahren schon mal gemacht. Da gab es schon mal jemanden, der das gemacht hat. Also Das heißt, ihr habt so diese Universität erfahren, also eine Schatzinsel, wo lauter Ideen irgendwie so versteckt sind, vergraben und so. Und eigentlich ist die große Kunst, und das ist auch so das Verständnis der Abteilung für Kommunikation, wir sind so Schatzsucher. Also wir versuchen so durch die Universität zu laufen und die Sachen, die da sind, einfach nur hervorzuheben und zu sagen, Mensch, also das ist irgendwie toll und wertvoll an dieser Universität. Und dieser Prozess, also nicht nur Ideen zu erfinden, ich glaube, Ideen, da sind wir wirklich reich dran, die haben wir, nur wir wissen gar nicht, wo überall diese Ideen vergraben sind. Und die müssen wir dann herausziehen und dann mal umsetzen. Und wenn wir nur einen Bruchteil von dem umsetzen, was hier in Ideen generiert wird, dann ist das auch eine Verbesserung, würde ich denken. Und so ein großes Problem, was wo ich gesehen habe, was die Universität hat, als ich hier angefangen habe, war eben, dass es immer so eine Diskontinuität auch in der Führung gab. Also man hatte immer Ideen, hat sich was Neues ausgedacht und die aktuelle Geschäftsführung hat gesagt, ja, das machen wir, so bums, Geschäftsführung weg, neuer Präsident und das Spiel fängt wieder bei vorne an. So dass dann auch, wenn man das Spiel irgendwie so dreimal gemacht hat und sich daran beteiligt hat, kann man auch verstehen, wenn so eine Organisation eine gewisse Innovationsmüdigkeit entwickelt. Ja, weil sie immer wieder die Erfahrung machen, ich habe mir das doch ausgedacht und es ist angenommen worden, dann kommt ein neuer und es wird vergessen und es wird nicht umgesetzt. Also das hat so auch dann wieder mit einer Wertschätzung auch zu tun, dass man Ideen, die Mitarbeiter haben, dass man die auch ernst nimmt und nach Kräften unterstützt, wenn sie denn sozusagen zum Selbstverständnis, zur strategischen Ausrichtung einer von uns passen. Und da denke ich, ist jetzt auch die Entscheidung zu sagen, also Herr Butzlaff ist jetzt ab 1. Januar für 4 Jahre erstmal Präsident dieser Universität, dass das auch der Universität auch in diesem Sinne gut tut, dass man da mal eine Stabilität hat, mal eine Kontinuität hat. Und ich überspitze mal so ein bisschen, wir als kleines Familienunternehmen, das wir ja auch sind, jetzt nicht so von einem Fremdmanager quasi übernommen werden, der dann wieder eigene, vielleicht auch ein bisschen spinnerte Ideen hat und an so einen Hasardeur geraten, möglicherweise, der dann die Universität wieder auf so einen Schlingerkurs bringt. Und da bin ich wirklich sehr, das freut mich sehr, dass wir da jetzt auch an der Stelle so eine Kontinuität haben und die Universität in Ruhe auf einer stabilen Grundlage den Weg, den sie jetzt in den letzten 3 Jahren sehr erfolgreich eingeschlagen hat, dass sie den mit einer Konzentration auch weiter verfolgen kann. So.
Dafür möchte ich gerne eine Kerze anzünden. Also das ist wirklich etwas, was uns fehlt. Ich habe letztens mit einem Kollegen gesprochen, da ging es auch um Veränderungen in der Führung, in der Abteilung, und er sagte, das interessiert mich. In den Jahren, wo er hier ist, hat er jetzt irgendwie den 40. Vorgesetzten. Also nicht in der unmittelbaren, aber in der Hierarchie sozusagen. Also 40 Mal haben da irgendwelche Personen gewechselt. Und das ist einfach ein großes Problem, weil da natürlich dann immer irgendwas verloren bleibt. Der häufigste Spruch, den ich hier gehört habe, ist, ja, lassen Sie uns die Vergangenheit doch mal vergessen, wir fangen jetzt mal ganz neu an. Das ist auf der einen Seite natürlich schön gedacht, weil auch das Negative wird vergessen und Auseinandersetzungen können vielleicht darüber heilen, dass man sagt, ja, okay, die Person, mit der ich die Auseinandersetzung hatte, die ist weg, es gibt einen Neustart, ich lasse mich mal neu drauf ein. Aber genau das Negative, was Sie eben beschrieben haben, dass angefangene Ideen, schon zugesagte Ideen dann plötzlich stecken bleiben, nicht auf die Straße kommen. Und ich sagte mal, damals im Start-up, in dieser IT-Welle, da habe ich mal jemanden gehört, der sagte, ich bezahle nicht Ideen, ich bezahle nur verwirklichte Ideen. Also kommt mir nicht mit Ideen, davon gibt es genug, macht sie, lebt sie, zeigt mir, dass es ans Leben kommt, damit kann ich was anfangen. Und das ist tatsächlich auch eine der großen Aufgaben dieses Hauses. Aber wenn wir so einen tollen Schatzsucher haben wie Sie, dann wird das auch gelingen.
Ich bin das ja nicht alleine. Ich habe ja auch ein sehr gutes Team im Rücken, die mich da ja maßgeblich auch bei unterstützen.
Also. Aber der Kapitän bestimmt den Kurs. Das ist nun mal so. Ja, wir können natürlich alle die Maschine ölen und kräftig da in die Ruder gehen. Aber wenn der Kapitän eben sagt, es fährt links rum, dann geht eben alles links rum. Ja. Was ist Ihre Perspektive? Haben Sie eine, sind Sie langfristig orientiert, hier zu bleiben?
Ja. Ja, auf jeden Fall.
Das ist.
Also, wie gesagt, bin ja jetzt seit 2 Jahren und ein bisschen da und große Herausforderung an vielen Stellen, neuer Internetauftritt, Marketing auch nochmal neu auf die Beine stellen und viele Sachen. Noch da würde ich sagen, ist nicht viel, also nicht alles, aber doch irgendwie auch sehr vieles gelungen mittlerweile und wir haben nicht alles völlig falsch gemacht, sondern einiges auch ein bisschen richtig, glaube ich. Und ich habe natürlich jetzt Interesse, das weiter zu verfolgen. Also ich habe so ein Bild auch von der Universität. Ja, und das macht einfach Spaß, da täglich irgendwie dran mitzuwirken, ja.
Und das immer wieder darzustellen mit der rhetorischen Kraft, die Ihnen eigen ist.
Ich versuche es, ja.
Ja, schön. Ich denke, wir haben alle wichtigen Dinge abgearbeitet, die wir uns eigentlich vorgenommen haben für diese Folge, für diesen Podcast. Es ist etwas mehr geworden als die Vorstellung der Idee, was ist das kleine G, aber ich denke, das hat sich sehr gelohnt. Sie haben sehr, sehr interessante Ideen uns gerade mitgeteilt. Dafür ganz herzlichen Dank, Herr Dr. Hoffmann, Dr. Erik Hoffmann.
Es war mir ein Vergnügen.
Pressesprecher, Pressechef, Leiter Kommunikation. Wie haben Sie es ganz am Anfang gesagt? Leiter Quatsch?
Leiter für Geschwätz.
Für Geschwätz, auch schön.
Und das ist der einfachste Job, den man machen kann, weil man kann ja nicht kommunizieren. Von daher, also.
Aber man kann auch mal schnell was Falsches sagen.
Das kann man machen, ja.
Das geht, glaube ich, ganz flott,
ja.
Dass man irgendwas sagt, was einem dann hinterher die Beine wegzieht. Und dann gerade in einer. Also wir haben ja mal überlegt, ich weiß gar nicht mehr, wer es war, wie man eine Fußballmannschaft nennen würde, wenn sie denn hier das Haus darstellen sollte. Also ist es eine Borussia, ist es eine, keine Ahnung, Fußballclub irgendwie. Und dann kam irgendwann mal Eintracht Vielfalt dabei raus. Und das fand ich eigentlich sehr, sehr passend.
Eintracht Vielfalt. Eintracht Vielfalt finde ich großartig.
Hm? Also in dem Sinne, 11 Freunde sollte sein. Versuchen wir unser Bestes. Ich danke nochmal für das Gespräch, Herr Hoffmann.
Der Dank liegt bei mir.
Wir wollen mal gucken, wie weit das mit dem kleinen G hier sich entwickelt.
Wir haben groß.
Das schauen wir mal. So, also ich danke meinem Gesprächspartner. Ich danke Ihnen fürs Zuhören und ich hoffe, wir hatten eine vergnügliche Stunde. Ich lade Sie ein, auch in die anderen Podcasts hineinzuhören. Ich hoffe, ich treffe Ihren Geschmack und Sie bleiben neugierig, was die UWH angeht. So, auf Wiederhören. Bis zum nächsten Mal. Tschüss.